Halleluja, preist dem Herrn. Ich habe heute ein gutes Wort, wie offenbart sich Jesus in unserer Mitte. Die ganze Woche und den ganzen Monat August, ihr müsst vorlieb nehmen, ich spreche über Jesus. Ich bin verliebt in Jesus. Er ist mein Freund. Halleluja. Ich kenne ihn schon über 50 Jahre. Ich diene ihm und ich habe noch nicht genug von Jesus. Ich habe schon so viel von Jesus gehört, so viel von Jesus gelesen, so viel von Jesus gesprochen, so viel zu Jesus gebetet und ich habe immer noch nicht genug. Preis Gott. Und mir geht es heute um die Offenbarung des Herrn. In Jesus habe ich alles, was ich brauche. In Jesus habe ich alles, was ich, ja, was mir fehlt. Und in Jesus werde ich alles haben, was ich für die Ewigkeiten brauchen werde. Halleluja. Lob und Dank. Mir geht's heute um Jesus und ich lade dich ganz herzlich für die nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch wird das Thema sein, wie war Jesus wirklich? Wie war er wirklich als Mensch, als er hier über die Straßen Palästinas ging, als er den Menschen diente? Wie war Jesus? Und dann werde ich weitermachen dann an den Messias. Der Messias ist da. Ich warte auf keinen Messias. Also die Leute können warten so viel, so sie wollen, die Moslems und die Juden. Mein Messias ist schon da. Jesus war schon da und hat gedient, hat sich offenbart und ja, er hat die Menschen gesegnet. Dann werde ich über die Erscheinung Jesu sprechen. Er ist Herr. Alle Knie müssen sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er Herr ist. Dann werde ich über die Wunder Jesu sprechen im Monat August. Ja, Jesus wirkt Wunder auch heute. Du musst nur den Namen des Herrn anrufen. Du musst nur Jesus buchstabieren. J-E-S-U-S. Verstehst du? Und du bist versetzt an himmlische Regionen. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen. Wenn zwei Leute zusammen auf der Straße gehen, Händchen halten und so weiter und über Jesus sprechen, da ist Jesus der Dritte im Bund. Da musst du gar nicht so viel beten, oh, ach komm in unsere Mitte, er ist in unserer Mitte. Wenn wir von ihm singen, wenn wir zu ihm beten, wenn wir von ihm sprechen, er ist auch heute Morgen hier, weil ich von Jesus spreche. So, das ist eine schöne Gabe, ein schönes Geschenk des Himmels. Wir müssen nur von Jesus reden, auch zu Hause. Vielleicht bist du ganz einsam und allein, hast niemand in deiner Mansarde. Aber du musst nur sagen, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Stell dich vorm Spiegel im Badezimmer und sagst, Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und du wirst plötzlich merken, da ist der dritte Mann im Bund, der vierte Mann. Egal wie, als die Männer im Feuerofen waren, die haben Gott gelobt und Gott gepriesen und plötzlich war der Engel des Herrn in ihrem Mittel. Plötzlich war Jesus da. Engel des Herrn im Alten Testament war Jesus. Nur nebenbei zur Information. Und der nimmt Anbetung an. Alle anderen Engel nehmen keine Anbetung an. Und Engel, die Anbetung, und heutzutage können keine Engel, dürfen auch keine Engel mehr Anbetung annehmen, denn die Anbetung gehört einzig und allein Jesus Christus und dem Heiligen Geist und, ja, und dem Vater im Himmel. Wie offenbart sich Jesus zu uns, wie hat er sich offenbart in der Geschichte und so weiter. Offenbarung, das ist das Wichtigste, was wir haben als Christen. Ich glaube an Gott nicht nur, weil ich in der Bibel gelesen habe oder weil man bei mir gepredigt hat oder was erzählt hat von der Liebe Gottes oder von dem Herrn Jesus. Nein, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, weil er sich mir ganz persönlich offenbart hat. Und wie? Ich habe zwar Jesus nicht im Fleisch gesehen, dass ich ihn fassen konnte, greifen konnte und kneifen konnte. Nein, das konnte ich nicht. Aber ich habe ihn gespürt, er war da. Ich musste nur beten und plötzlich sind meine Gebete erhört worden. Im Angesicht meiner Feinde deckte er den Tisch. Das ist so schön und so wunderbar zu wissen. Er hat sich offenbart. Ich denke nur an den Emmaus-Jüngern. Die redeten von Jesus und die sprachen, musste Christus nicht leiden? Musste das nicht alles passieren? Oh, wir haben alles nicht verstanden. Was wollte er eigentlich? Und dann plötzlich steht er da. Was für Reden führt ihr? Von was spricht er dann? Ich sage, bist du der Einzige hier in Jerusalem, der nicht weiß, was da passiert ist in den letzten Tagen? Also keine Zeitung gelesen, hast nicht Fernsehen geguckt, hast nicht Radio gehört. Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß? Und Jesus war da. Und erst als er mit ihm das Brot brach, da wurden ihre Augen geöffnet. Da wurde die Decke von den Augen genommen. Das war der Herr, das war der Herr. Halleluja. Und dann rennen sie ganz schnell nach Hause und erzählen, uns ist der Herr erschienen. Und alles, was wir haben hier seit der Auferstehung Jesu Christi, ist alles uns geschenkt durch Offenbarung. Durch Offenbarung. Ja, die Menschen waren verblendet damals. Die Menschen sind heute verblendet vom Satan, ihre Augen werden gehalten. Der christliche Glaube, der wahre christliche Glaube, ist eine Offenbarungsreligion. Eine Offenbarungsreligion. Du betest und plötzlich geht dir ein Licht auf. Aha. Aber lieber Vater, und plötzlich weißt du Bescheid und weißt, wo es lang geht. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Nur durch den Heiligen Geist. Nur durch das Wirken Gottes. Gott offenbart sich zwar in der Natur als der große Schöpfer, als der große Herr, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, wie groß bist du? Das erleben wir draußen in der Natur, aber das ist nicht Gott. Das sind nur die Spuren Gottes, die Auswirkungen Gottes. Auch Gebetserhörungen sind nur die Auswirkungen Gottes. Das ist nicht Gott, dass er was gemacht hat. Nein, das sind nur Auswirkungen. Dass er dich durchdreht, dass er dich bewahrt, dass er dich führt, dass er dich heilt, dass er dich befreit. Das sind nur die Auswirkungen des allmächtigen Gottes. Aber diese besondere Offenbarung, dass du Jesus begreifst, Herr. Und ich wusste gar nicht, dass du da bist. Ich habe es gar nicht kapiert. Gott offenbart sich dem Volk Israel durch die Wolkensäule, dass er sie 40 Jahre führt und begleitet, durch Moses, dass durch das Gesetz, was er dem Volk Gottes gegeben hat. Später sprach er durch die Propheten. Gott redet durch die Bibel. Jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, siehst du Jesus. Vor allem, wenn du die Evangelien liest. Die vier Evangelien erzählen das Leben Jesu, die ganzen Gleichnisse. Gestern habe ich den verlorenen Sohn gehabt. Das ist die Geschichte von Jesus, der wieder zum Vater zurückkommt. Und dieser Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist nicht nur von den verlorenen Lumpen und Gaunern und verlorenen Menschen. Nein, das ist Jesus, der wieder zurück zum Vater gekommen ist. All diese Geschichten in der Bibel, vor allem in den Evangelien, es geht um Jesus. Er ist der Seemann, der das Wort, den guten Samen ausstreut. Er ist der Weinbergbesitzer, der zurückholen will das Wein, den Weinberg seines Vaters und so weiter. Und die Weingärtner geben es nicht her. So, in Hebräer Kapitel 1, Vers 1, da lese ich, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Art und Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren geredet. In der Vergangenheit. Aber wir sind nicht mehr in der Vergangenheit, wir sind in der Gegenwart und in der Zukunft. Halleluja. In der Vergangenheit hat er verschiedener Art und Weise gesprochen, durch alle möglichen Dinge und durch alle möglichen Ereignisse. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Und durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hast er zum Erben gemacht über alles. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit, die Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar das Ebenbild Gottes. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja? Das war keine Anmaßung, das war keine Übertreibung, das war Realität. Wer mich sieht, und wir sprechen die ganze Zeit über Jesus. Jesus ist total anders. Jesus war den Juden zu hoch oder zu niedrig, aber nie, dass sie ihn greifen konnten. Viele haben sich an Jesus geärgert. Die haben sich den Messias ganz anders vorgestellt. Das ist so simpel, so einfach, so schlicht, so bescheiden, dass er das ist. Nein, das kann doch nicht Jesus sein. Gott muss mit Autorität auftreten. Und er ließ sich sogar kreuzigen. Das war Jesus. Viele haben sich an Jesus geärgert. Wie offenbart sich Jesus, ist mein Thema. Wie ist Jesus wirklich? Ja, zuletzt hat er zu uns gesprochen durch den Sohn und zu allerletzt durch den Heiligen Geist. In der Verkündigung, wo auch immer. Die Geschichte Jesu beschreibt, wie Jesus ist. Durch die Gleichnisse, durch die Vergleiche. In Lukas Kapitel 20, Vers 10 und folgende Verse. Zur Zeit der Weinlese beauftragte der Großgrundbesitzer seinen Knecht, die sollen zu den Weinbauern gehen und sie sollen den vereinbarten Lohn einholen oder diese Zinsen oder die Miete, was auch immer war, und an der Ernte teilnehmen und dass die Ernte ausgehändigt wird. Aber da schlugen die Knechte den Knecht, den der Großgrundbesitzer geschickt hat, und sie haben ihn mit leeren Händen weitergeschickt. Und da schickte der Besitzer noch einen zweiten Boten. Auch den haben sie geschlagen und verhöhnten und verspotteten und jagten ihn vom Feld. Und dann sandte er einen dritten. Ja, und den haben sie auch geschlagen und erschlagen und vertrieben. Was soll ich machen? Hat der Großgrundbesitzer gefragt. Was soll ich machen? Er fragte, was soll ich machen? Was sollte Gott machen mit diesen bösen Menschen, die Gott nicht das gaben, was ihm zusteht, dem Weinbergbesitzer? Und dann sagte, ich werde meinen geliebten Sohn schicken. Vor ihm werden sie wohl Achtung haben. Aber denkst du, als die Weinbauern den Sohn kommen sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, bringt ihn um. Und dann gehört uns der Weinberg. Und sie haben den Sohn dann so empfangen, den Sohn erschlagen und so weiter und brachten den Weinberg an sich selbst. Und der Besitzer war wieder nackt und bloß, pleite. Der hat nicht seinen Teil bekommen. Gott hat nicht seinen Teil bekommen von den Juden damals. Das ist eine Anspielung auf die Juden damals. Sie haben den Meister gekreuzigt, den Herrn Jesus. Und dann, ja, und dann heißt es hier weiter, und er wird selbst kommen und sie töten und den Weinberg, ja, in Besitz nehmen. Und so ist es geschehen. Und so ist es geschehen. Das ist die Geschichte, ja, vom Judentum, von Jesus, der Messias. Er kam in sein Volk und seinen Namen ihn nicht auf. Das geschieht bis heute. Menschen lehnen Jesus ab. Die Juden haben damals Jesus umgebracht, um den Weinberg an sich zu lassen. Wir sind es. Die Kirche hat es gemacht. Wir sind es. Die viele religiöse Menschen machen das. Wir sind es. Wir brauchen da keinen lieben Gott. Das ist die Ablehnung Gottes. Jesus kam in sein Erbe. Israel war für Jesus geschaffen, da entwickelt und ja zustande gebracht, dass sich der Herr offenbart. Gott hat sich offenbart. Und hier hat Israel seine Geschichte verspielt und verloren. Und dann schreibt der Pilatus ganz groß, Jesus von Nazareth, König der Juden, zusammen addiert die Buchstaben, hieß Jahwe. Und die hohen Priester haben sich erschreckt. Was? Jahwe? Wir haben den Jahwe gekreuzigt. Unser Herrgott haben wir gekreuzigt. Ja, sie haben das richtig verstanden, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. Gott haben sie gekreuzigt. Sie wollten Gott nicht haben. Und dann hat Gott gesagt, geht jetzt, haut ab, verschwindet, ich will euch nicht mehr sehen. Sie wurden zerstreut unter alle Völker. Und da können heute die Leute sagen, was sie wollen. Antisemitismus ist heute sehr populär. Ja, sie haben das verdient durch diese Behandlung Jesu. Und jetzt sind sie, wir alle anderen Menschen auch, wir alle anderen müssen sie genauso zu Jesus kommen, Jesus annehmen und dann werden sie gerettet. Im Himmel wird es keine Juden geben. Im Himmel gibt es nur wiedergeborene Menschen, geboren aus Wasser und Geist. Halleluja. Das ist so wichtig. Viele kapieren das nicht. Viele denken, es gibt noch einen zweiten Weg für Israel. Nein, der Messias war da. Sie haben den Messias abgelehnt und es gibt keinen Messias. Und deshalb der ganze Fimmel der Israel-Fans und so weiter, kannst alles vergessen. Jesus war da und sie haben Jesus nicht angenommen. Er hat sich ausgewiesen, ich bin Gottes Sohn, sogar dem hohen Priester gegenüber, der zerreißt seine Kleider und damit in dem Augenblick, wo er sein Talat zerreißt, hat er seinen Dienst quittiert. Es gibt keinen Dienst mehr. Der Tempel, der Vorhang ist zerrissen, als Jesus geopfert wurde. Da ist der ganze Tempel verschandelt. Und der Tempel hat nicht mehr funktioniert. Ich habe die Geschichte genau studiert und bin der Geschichte nachgegangen. Seit der Kreuzigung Jesus, seit diesem Vorfall, was da passierte, da wurde kein Opfer mehr gebracht im Tempel. Ja, man hat Religion gespielt, ein bisschen gesungen und gebetet, man hat in den Tempeln gelehrt. Und der Tempel ist so eine Synagoge geworden, ein Lehrhaus, mehr nicht. Wie alle anderen Synagogen waren, man sprach über Gott, aber Gott war nicht mehr da. Flavius beschreibt es ganz genau, Gott ist ausgezogen. Plötzlich, wir lesen ja in der Bibel, wir denken, ein Wind wehte und so weiter, der Heilige Geist kam wie ein Wind. Aber Flavius beschreibt es, plötzlich geschah eine Stimme im Tempel, weh, weh, weh. Gott ist ausgezogen und die haben sich erschreckt. Was ist da passiert? Der Vorhang ist zerrissen. Dieser 10 Zentimeter dicke Vorhang, 18 Meter hoch, der zerriss von oben, nicht von unten, sondern wurde von oben zerrissen. Und zwar von Gott. Wie offenbart sich Jesus? Ja, durch die vielen Wunder, die er gewirkt hat, und die Leute haben es immer noch nicht kapiert. Die wollten nur Brot und Kuchen haben, aber nicht mehr. Jesus sollte Brotkönig werden. Den wollten sie als König haben, aber nicht als den Heiland, den Erlöser, als den Sohn Gottes, als den Herrn. Das Wunder, was wir immer wieder lesen, diese ganzen Wunder, die Heilungswunder in der Bibel. Jesus hat ja durch die ganzen Wunder sich interessant gemacht. Er hat dem Volk gezeigt, guck mal, ich bin gekommen, die Menschen zu befreien, die vom Satan geknechtet, vom Satan überwältigt sind. Er wollte ihnen jeden Zweifel nehmen. Ja, und alles aus dem Weg räumen, damit sie glauben können, das ist, darauf hat ja die Geschichte Israels 2 Jahrtausende fast gewartet, von Abraham, diese besondere Offenbarung Gottes über Isaak, über Jakob. Aber sie haben es nicht kapiert. Den Erben nicht angenommen. Wir wollen ihn nicht. Und sie haben ihn getötet. Normalerweise werden Menschen stumm, wenn sie ein Wunder erleben. Aber hier, diese Leute, wo sie ein Wunder irgendwo erlebt haben, die haben angefangen zu zweifeln. Jo, der treibt die Teufel durch den Obersten der Teufel aus. Kennst du ja diese Geschichte? Ja, so sind die Menschen. Die haben für alles ein Argument. Und wer zweifeln will, der wird immer was finden zum Zweifeln. Ja, da schlüpfen sie da rein und dort wieder raus. So ist es auch in der Religion, wie beim Schweizer Käse. Sie haben ihn unterstellt, ja, Dämonen. Ja, er ist ein Zauberer, ein Magier, was weiß ich, vielleicht hat er in Indien irgendwo Magie gelernt, Yoga gelernt und jetzt macht er Hokus Pokus. Und ja, so erzählen die Leute, er wäre in Indien gewesen, wo er da 18 Jahre verschwunden war. Und dort, von dort hat er all diesen Spuk mitgebracht. Nein, Jesus war in Ägypten, Jesus lebte mitten unter ihnen 18 Jahre in Nazareth. Und sie haben nicht begriffen. Und als er dann in Nazareth seine Predigt hält oder halten wollte, dann sagt er, gib mir diese Jesaja-Rolle und dann ließ er der Geist des Herrn auf mir und so weiter. Und Gott hat mich gesalbt, dass den Armen das Evangelium zu predigen, Gefangenen die Freiheit zu bringen, den Blinden die Augen zu öffnen. Da haben wir das, was bildet sich da ein? Jesus wollte sich offenbaren, der Nazarener damals. 18 Jahre lang hat er unter ihnen gelebt und jetzt will er zeigen, dass er der Sohn Gottes ist. Die wollen den Abhang hinunterstürzen. Er kam zu den Seinen, lebte unter seinem Volk und die haben ihn abgelehnt. Jesus wurde durch das Urteil des Volkes verdammt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und bis heute, die wollen Jesus haben als einen Heiler, als einen Befreier, als einen Wunderwirker, als einen Gebetserhörer. Aber sie wollen nicht, dass er über ihnen herrscht. An einem Tag werde ich auch Jesus als Herr das Thema behandeln. Die wollen nicht, dass Jesus ihr Herr ist. Und sie sagen nur Herr, Herr. Viele Christen sagen Herr, Herr und lassen doch Jesus nicht herrschen in ihrem Leben. Ja, Herr, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Gäste können gleich gehen, nachdem sie gesegnet haben. Und so behandeln wir den lieben Gott. Herr, segne, was du uns beschert hast. Ja. Nur die Weisen aus dem fernen Osten, sie haben es begriffen, sie haben das Zeichen der Zeit richtig verstanden. Sie haben richtig beobachtet diese Offenbarung des Herrn. Wir haben seinen Stern gesehen. Ja, was für einen Stern haben sie gesehen? In der Bibel gibt es eine alte Prophezeiung. Die Jungfrau wird schwanger. Jetzt denken viele, ja, ein junges Mädel wird schwanger. Nein, das ist nicht junges Mädel, sondern wenn wir richtig lesen, die Jungfrau wird schwanger. Im Sternbild Jungfrau passierte etwas, dass zwei Sterne zusammenkamen, Saturn und Jupiter, und da bildeten sie eine Nova, einen großen Stern. Und diese Jungfrau, dieser Sternbild hat sich so aufgebläht und sie haben genau gedeutet, sie haben genau verstanden, diese Weisen aus dem Morgenland, da muss was Großes passieren. Der Judenstern und der Königstern, die bilden eine Einheit. Aber nichts jetzt, schnell unsere Kamele satteln, wir gehen von Persien hier runter, von Ekbatana, wir gehen runter und wir sehen, wo ist der neugeborene König? Die kommen in Jerusalem, die schlafen alle. Alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar. Plötzlich erschrecken sie alle. Was? Der Messias ist da, der neugeborene König. Wo ist er? Keiner weiß es. Der Herodes ist schockiert. Der Einzige, der schockiert ist, der erstaunt ist. Und dann sagte er, wir müssen ganz schnell nachforschen. Und wir haben bei Micha gefunden, im Propheten Micha steht es, und Bethlehem, du kleinst unter den Städten, aus dir soll der Messias kommen. Jahrhunderte vorher wurde es geweissagt, vorausgesagt, dass Jesus kommen sollte. Alles, was mit Jesus zusammenhängt und mit Jesus dort damals in Israel passierte, wurde Jahrhunderte, Jahrtausende vorausgesagt. Vielleicht sogar zig Jahrtausende, der Mutter Eva wurde gesagt, und dein Nachkomme Eva wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist die erste Prophezeiung über Jesus. Verstehst du? Und jetzt ist er da. Keiner geht hin. Jerusalem und Bethlehem sind nur 10 Kilometer auseinander. Verstehst du? Das wäre wenigstens ein Fußmarsch wert. Oder Spaziergang oder Flanieren. Mal hingehen, mal gucken, was da passiert ist. Nein, die schlafen wieder weiter. Geht und forscht nach, hat der Herodes den Weisen gesagt. Was ist passiert? Sie kamen und sie haben den Messias gesehen. Sie haben das Kindlein angebetet. Muss ich das vorstellen? Ein Kind haben sie angebetet. Heiland, 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 Heiland. Da brauchst du nichts was Großes. Schau dir ein Kind an. Und du siehst Gott in diesem Kind. Das ist und sie haben das in dem Kind, in diesem Jesuskind, Gott gesehen. Und sie taten ihre Schätze aus. Lies mal, was alles passierte. Ich predige nicht die Weihnachtsgeschichte heute, aber ich will nur sagen, wie hat sich Gott uns offenbart durch Jesus Christus? Und dann haben sie in Bethlehem noch übernachtet und dann wollen sie noch zum Herodes gehen und erzählen, wo das Kind genau liegt und wo man ihn finden kann, in welcher Herberge. Und dann hat Gott ihnen im Traum gesagt, geht auf einem anderen Weg nach Hause, geht nicht zu diesem Fuchs da, zu diesem Mörder, zu diesem Edomiter. Das war einer von der Familie Esau. Die waren Feind zum Jakob. Oh, der Esau, der mochte den Jakob überhaupt nicht. Und gerade so in der Zeit herrscht einer über Israel, ein Edomiter, dieser Herodes. Und sie sind dann auf einem anderen Weg nach Hause gegangen. Und der liebe Gott hat dem Josef und der Maria im Traum gesagt, oder vielmehr dem Josef im Traum gesagt, pack schnell zusammen, haut ab, geht nach Ägypten. Siehst, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet im Untergrund, nachts im Traum. Die Weisen sind im Traum geführt worden und Josef ist im Traum geführt worden und schnell nach Ägypten geführt und plötzlich kommen Soldaten von Jerusalem und sie töten alle Knaben, die 2 Jahre und darunter waren. Denn er wollte unbedingt dieses Kind umbringen. Gott sitzt am längeren Hebel, meine Lieben. Und das muss ich heute Morgen sagen. Du kannst verzweifelt sein, du kannst irgendwie in großen Schwierigkeiten und Nöten sein. Gott sitzt am längeren Hebel. Vertrau mir, verstehst du? Und Gott macht Geschichte und nicht der Herodes und nicht die Juden und nicht die Christen und nicht die Moslems. Gott macht Geschichte. Halleluja. Sie sahen seinen Stern, eine außergewöhnliche kosmische Erscheinung. Ja, wenn wir Jesus verstehen wollen, wir müssen nach oben schauen. Mir gefällt eine Passage in der Bibel so schön. Weißt du, Jesus, er nahm die 5 Brote, er schaute zum Himmel und dankte Gott und dann brach es. Oder als er beim Lazarus ist, ist auch beim Herrn Jesus so schön zu sehen. Er schaute zum Himmel und der Lazarus stinkt schon aus der Gruft. Und Lazarus stinkt, er schaute zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Weißt, wir müssen lernen, nach oben zu schauen und nicht auf die Probleme zu schauen, auf die Schwierigkeiten zu schauen. Nach oben schauen, Vater, ich danke dir. Und dann, Lazarus, komm raus. Und dann passiert das Wunder. Die Weisen sahen zum Himmel auf und sie sahen seinen Stern. Den Stern, den dieser Biliam weissagte, ich sehe einen Stern aufgehen vom Jakob. Oder Zarathustra, damals vor Jesus oder noch vor Biliam, ich sehe ein Licht aufgehen, einen Stern aus Jakob aufgehen. Also da spielt ja die biblische Geschichte, die Menschheitsgeschichte spielt eine große Rolle. Die Weisen haben das vorausgesehen, aber keiner hat es kapiert. Geschwister, so wichtig, dass wir das Übernatürliche ernst nehmen. Jesus war ein Außerirdischer. Das war gestern meine Botschaft auch. Der war ein, ja, wie ein UFO. Der ist plötzlich gelandet in Bethlehem. Keiner hat ihn erwartet. Ja, plötzlich ist er da. Und er ist wieder weg. Und eine Wolke nahm ihn weg. So steht es bei seiner Himmelfahrt. Wie offenbart sich Jesus? Wie wirkt er? Wenn wir Jesus verstehen wollen, muss man die Augen nach oben richten. Zu Gott. Von Gott etwas erwarten. Ich habe von vielen Christen ein Zeugnis gehört. Vielen, vor allem Männer sind manchmal harte Brocken. Und von Männern Zeugnis gehört. Wenn es einen Gott gibt, der soll mich sich offenbaren. Gott, offenbar dich mir. Ich will dich kennenlernen. Wenn es dich gibt. Wenn du Gott suchst, dann bitte Gott ganz ernsthaft. Gott, wenn du existierst, wenn es dich gibt, offenbar dich mir. Du wirst nicht durch Bibelstudium Gott finden. Du wirst Gott auch nicht durch Predigten finden. Du wirst Gott auch nicht durch die Kirche finden. Du wirst nicht durch die Probleme Gott finden. Du wirst Gott nur finden durch eine Offenbarung. Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir. Bitte Gott darum. Und dazu müssen wir offen sein für das übernatürliche Wirken. Für das Arbeiten des Herrn. Wie die Weisen damals, dass wir die Träume verstehen, die Träume auch richtig deuten. Geht auf einem anderen Weg nach Hause, rennt nicht ins Messer, rennt nicht so in die Löwengrube, zum Wolf oder wo auch immer. Sie haben nicht nur den Himmel beobachtet, sie haben den Himmel in sich gehabt und sie haben den Himmel verstanden, was der Himmel ihnen sagt. Nachts im Traum. Achte auf deine Träume, die sind wichtiger, als du denkst. Sag nicht, Träume sind Schäume. Manche Leute, ja, Gott spricht zu ihnen auf mancherlei Art und Weise. Ja, durch Träume. Wir haben in der Bibel 39 Träume und ihre komplette Deutung. Und das ist Weltgeschichte. Daniel hat geträumt. Nebukadnezar hat geträumt, sogar ein Heide. Der Pharao hat geträumt von diesen 7 fetten und 7 mageren Jahren. Und Josef hat dann nachher ausgelegt, was die Träume alles bedeuten und was man aus den Träumen macht. Wenn du aus deinen Träumen nichts machst, rennst schnurstracks in die Gefahr, verhungerst, achte auf deine Träume. Ich werde nie vergessen, als mein Vater zu uns mal morgens kam, wir waren keine überzeugten Christen oder großchristlich und so weiter, der kommt und sagt, Kinder, ich habe was geträumt. Wir werden über drei Grenzen gehen. Wir haben keine Ahnung gehabt, was das alles bedeutet, über drei Grenzen. Über die russische Grenze, polnische Grenze, DDR-Grenze und dann sind wir in der BRD in Deutschland. Und wir haben gedeutet, was das soll. Aber der Vater war so überzeugt, wir werden durch drei Grenzen gehen. Gott will uns führen. Und wir sollten achten. Und dann hat er gesagt, vielleicht müssen wir auswandern von hier. Und das war ihm irgendwie klar. Aber er wusste nicht, wohin. Bis irgendwie meine Verwandten dann beschlossen haben, wir gehen nach Deutschland. Und dann haben sie Ausreiseantrag gestellt. Und plötzlich, wir sind nach Deutschland gekommen. Wir sind hier. Und ich bin jetzt schon fast 60 Jahre hier. Durch einen Traum. Wir werden durch drei Grenzen gehen. Was hast du geträumt als letztes? Was war dein letzter Traum? Denk drüber nach. In deinem Traum erlebst du sogar deine Heilung. Wenn du nicht deine Heilung erträumen kannst, wirst du krank bleiben und krepieren. Entschuldigung. Aber das wird sein. Ach, da drauf, Gott spricht zu mir. Wenn es dich gibt, Gott begegne mir, offenbar dich mir, zeig mir. Denn wir müssen zuerst innen drin geheilt werden, bevor wir überhaupt geheilt werden. Im Geist erneuert werden. Und Gott arbeitet an unserem Geist nur nebenbei. Sie schauten zum Himmel und sie waren nicht nur buchstabengläubig, nein, sie haben sich dem Herrn anvertraut und sie gehorchten, obwohl es keine Juden waren, wahrscheinlich diese drei Weisen oder vier Weisen oder zehn Weisen, wie viele das auch waren. Ja, sie haben angefangen, geistlich zu denken, zu prüfen, ist das wirklich wahr? Stell dir mal vor, es war gefährlich, nicht zum Herodes zurückzugehen und auf einem anderen Weg nach Hause zu gehen. Buchstabengläubige Menschen, die sind nur Paragraphenreiter, gesetzliche Perfektionisten, die reiten nur ihr Steckenpferd, die sind nicht bereit, sich zu verändern. Das sind diese Buchstabengläubige. Lasst uns aufhören, liebe Christen, buchstabengläubig zu sein. Seit Jesus können wir zum Gott als Vater sagen, Herr, offenbar dich mir, Herr, begegne mir. Wir singen das so schön, Herr, begegne mir. Glaub wenigstens, was du singst. Die meisten glauben gar nicht, die leiern nur runter. Aber glaub, was du singst. Herr, begegne mir. Wo auch immer, am Thron, dort beim Cherubim, so weit wollen wir gar nicht. Das ist, da ist ein Norddeutscher nach Süddeutschland gekommen und steht vom Aufzug von meinem Hochhaus und dann sagt der andere, der ihm begegnet, grüß Gott. Dann sagt er, nein, nein, so hoch will ich gar nicht. Grüß Gott. Verstehst du? So viele Menschen wollen gar nicht. Verstehst du? Sie singen, aber sie wollen nicht zu Gott kommen. Seit Jesus ist die Tür offen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht, wie Gott tickt, wie Gott funktioniert. In Johannes Kapitel 21, Vers 1 und folgende Verse, da lese ich, nach diesen offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See Tiberias. Und stell mal vor, er offenbarte sich sogar den Jüngern x-mal nach der Auferstehung. Fast jeden Tag gab es eine Offenbarung. Nach deiner Wiedergeburt soll es jeden Tag eine Gottesoffenbarung geben, dass du sagen kannst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns freuen und fröhlich sein. Einfach voller Spannung. Der Herr offenbarte sich am See Tiberias, also See Genezareth. Er offenbarte sich aber so. Sie gingen hinaus, sie stiegen in ein Schiff und in jener Nacht haben sie nichts gefangen. So offenbart sich der Herr Jesus. Sie fischen und sie fangen nichts. Wie verhext. Unser Beruf funktioniert nicht, unsere Arbeit funktioniert nicht. Jesus offenbart sich im Misserfolg. Ich will in aller Liebe sagen, wie offenbart sich Gott? Nicht, dass er da wie Frau Holle, dass er uns Golddukaten runterschüttet. Nein, er offenbart sich, dass wir die ganze Nacht arbeiten und die ganze Nacht beten, die ganze Nacht kämpfen und nichts erreichen. Jetzt kommen wir nach Hause und dann steht der Herr Jesus am Wasser und sagt, Kinder, habt ihr was zu essen? Wir haben nichts. Wir haben nichts. Die Jünger hatten nichts zu essen. Sie waren auf diesem Fischfang angewiesen gewesen an diesem Tag. Man erlebt Jesus, wenn man seinem Wort folgt. Wie erlebe ich Jesus? Ja, fang an, seinem Wort zu folgen. So viele Menschen möchten Wunder Gottes erleben. Der Herr soll mich berühren. Von wegen, er berührt dich nicht. Höchstens kriegst du einen Watschen. Und hier haben die Jünger auch einen Watschen gekriegt, eine Ohrfeige. Ja, er berührt sie nicht. Er sagt, kommt, fahrt raus und wirft auf der linken Seite euer Netz aus. Ja, als was Besonderes wäre, wenn wir auf der rechten oder linken Seite das Netz auswerfen würden. Nein, sie mussten ihm unbedingt gehorchen, bedingungslos gehorchen. Wenn du Gott bedingungslos gehorchst, erlebst du Wunder am laufenden Band. Die Maria sagte den Leuten in Kana, bei der Hochzeit, als der Wein ausging, was er euch sagt, das tut. Auch wenn ihr es nicht versteht, auch wenn es blöd klingt, auch wenn ihr es nicht erklären könnt, was er euch sagt, das tut. Holt Wasser und füllt diese Krüge. 600 Liter Wasser sollten sie schleppen. Und das haben sie gemacht. Und da ist nichts passiert. Ja, wir haben auch gebetet, wir haben auch geglaubt und wir haben auch getan, was er gesagt hat, und da ist nichts passiert. Dann sagt er nochmals, gibt es dem Speisemeister zu kosten. Wir denken, dass Wunder sofort geschehen. Nein, Wunder dauern etwas länger, auch in unserem persönlichen Leben. Du musst jetzt einfach ja dem Speisemeister das Glas überreichen. Und in dem Moment, wo der Speisemeister ansetzt, der wusste nicht, ja, der trinkt Wasser. Und in dem Moment, wo er ansetzt, passiert das Wunder. Der Speisemeister hat das Wunder ausgelöst, nicht der Herr Jesus und auch nicht die Jünger, erst als er trank. Wir müssen etwas tun, was Jesus uns sagt. Deshalb, Wunder erleben wir nur, indem wir Gott gehorchen. Ungehorsame Menschen werden keine Wunder erleben. Die können beten, bis sie sich auflösen. Ja, wissen wir nicht, es passiert. Die Jünger, wir haben nichts. Hier, Johannes 21, Vers 4. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch sie wussten nicht, dass der Herr war. Weißt du, Jesus ist unkenntlich. Das war wie ein ganz normaler Mensch, wie der Herr Matthäus. Sie wussten nicht, dass es Jesus war, steht es. Jesus offenbart sich ganz normal, wie ein Mensch. Aber was will der Bauer hier, verstehst du? Was will der Mensch? Er offenbart sich, seine Gegenwart ist da. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Er hat uns versprochen, ich bin doch bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt, wo ist er da? Er steht am Ufer und sie wussten nicht, dass es Jesus ist. Viele Christen wissen nicht, dass Jesus vor ihnen steht, neben ihnen geht oder hinter ihnen läuft. Sie kapieren es nicht. Ja, sie wussten nicht, dass es Jesus war. Er offenbart sich ja, in Glaubensprüfungen, in Krisen, in Stürmen. Habt ihr nichts zu essen? Ja, ist nichts da. Jesus steht zu seinem Wort und er steht zu uns. Und er sagt, ich bin für euch. Wer kann dich und mich und euch von mir trennen? Ich bin für euch. Aber die Leute verstehen das nicht. Johannes 21, Vers 5. Jesus sagt, Kinder, habt ihr etwas zu essen? Und sie antworten, nein. Jesus offenbart sich, indem er an unserem Leben teilnimmt, aufmerksam auf uns ist, uns freundliches Kinder. Guck mal, wie nett. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Vielleicht war Jesus schon als älterer Mann da. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie, ja, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Lies mal diese Geschichte. Jesus kennt unseren Mangel, er kennt unsere Nöte. Aber wir müssen ihm auch sagen, nein, wir haben nichts. Tut mir leid, sorry. Dann Johannes 21, Vers 6. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes und ihr werdet wieder was zum Essen finden. Und sie taten das und da passierte das große Wunder, dass dieser große, riesige Fischfang, über 150 Fische haben sie ja mit einem Schlag gefangen. Den größten Fang ihres Lebens. Und das Wunder war die Offenbarung der Macht Jesu. Aber sie mussten zuerst gehorchen, zuerst sich blamieren und sagen, wir haben nichts. Viele Menschen sind zu stolz und sagen, ja, ich kann noch was. Ja, ich kann. Die Hälfte meiner Gebete vielleicht womöglich selbst erhören. Ja, das sind viele Christen. Ja, da ist der Onkel Doktor da, da ist der Professor da, da ist der Pastor da, da sind die Geschwister da. Dort kann ich immer hinrennen und kann ein bisschen jammern und klagen. Und dann geht es mir vielleicht wieder besser. Ja, und sie warfen das Netz aus, Johannes 21, Vers 6. Und sie konnten von der Menge der Fische nicht einmal mehr rudern. Jesus offenbart sich durch sein Eingreifen, durch ja, was gegen alle Vernunft geht, ohne dass man erklären kann, wie passiert das, wie kommen heute Mittag die ganzen Fische mittendrin im See. Normalerweise, wenn die Sonne so glüht und brennt und so weiter, dann sind die Fische irgendwo im Schatten. wo ein bisschen das kühle Nass reinkommt. Aber nein, mittendrin im See, der Gehorsam zum Wort ist, was die Situation verändert, was das Wunder bewirkt. Gehorsam. Du willst Gott erleben, tu das, was in der Bibel drin steht. Tu das, was Gott dir im Traum gesagt hat. Geh auf einem anderen Weg nach Hause. Geh nicht immer den gewohnten Weg, was es auch immer heißen mag. Ja, mach anders, leb anders. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. So viele Menschen glauben an den Heiligen Geist, aber die lassen sich vom Heiligen Geist nicht leiten. Sind wie Stoffeln. Gott redet 2, 3, 4, 5, 10 Mal und wir kapieren es trotzdem nicht. Tut mir leid. Jesus offenbart sich, als sie vergeblich gearbeitet haben, als sie am Ende ihre Kräfte waren, als sie nichts mehr gefangen hatten. Hier, Johannes 21, Vers 7. Und da sagte jener Jünger, das ist der Johannes hier, der Jünger, den der Herr liebte, zu Petrus: Es ist der Herr, es ist der Herr, der sich so benimmt, der so reagiert, der uns diesen großen Fischfang geschenkt hat. Es ist der Herr. Du siehst, wir merken erst die Gegenwart Jesus, seine Realität hinterher, nachdem das Problem gelöst ist, nachdem alles vorbei ist, das ganze Leben bald vorbei ist. Verstehst du, wir merken es hinterher. Und das ist, was der Herr tut. Ja, es ist der Herr. Und weißt du, was mit Petrus los war? Der hat FKK gebadet. Der war splitternackt. Ja, das waren ja nur Männer unter sich, verstehst du, das geht, kein Problem. Und man muss nicht gleich Badehose und Badeanzug und was weiß ich alles haben. Der war nackt. Für Petrus war diese Erfahrung eine Offenbarung Jesu. Und hat darauf auf seine Art und Weise reagiert. Er warf schnell sich ein Gewand über und sprang ins Wasser. Herr, du bist es. Der weiß, wie man dem Herrn begegnet. Viele Menschen haben keine Ahnung, wie man dem Herrn begegnet. Ich habe Christen kennengelernt aus Süddeutschland. Die sind zuerst mal, haben sich frisiert und geschminkt und gepudert und was weiß ich. Und dann haben sie ihre Andacht gemacht. Denn sie wollten nicht so verstrubelt und vergammelt und so weiter vor dem Herrn treten. Sie wollten würdig vor dem Herrn treten. So wie deine Seele ist, verstehst du? Ob du ihnen ein Messi bist oder ein Heiliger, ein Königskind, die wollte, diese Person ganz besonders, sie wollte würdig vor dem Herrn treten. Eine andere Bäuerin in einem sehr alten Haus habe ich mal besucht, mir hat die Tochter erzählt, unsere Oma, wenn sie schlafen geht, sie legt alles schön nebeneinander, ordnet alles, ihr Schreibtisch ist geordnet, alles. Und dann habe ich mich mal so angesprochen: Schwester, du bist sehr penibel, habe ich von dir gehört. Dann sagt sie: Ja, wenn der Herr Jesus kommt, der soll nicht sehen, dass hier eine, und ich entrückt werde, sie soll nicht sehen, dass hier eine Schlampe gelebt hat. Das siehst du. So, die Leute, die haben plötzlich Würde empfunden und Ehrgeiz empfunden. So kann ich nicht vor Jesus treten. Schnell ein Gewand übergeworfen und dann ist er vor dem Herrn getreten. Johannes 21, Vers 8. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot nach und dann waren sie am Land und die waren 200 Ellen vom Ufer entfernt, die das Netz noch nach sich gezogen haben. Und Vers 9 hier, Johannes 21, Vers 9, und als sie nun an das Land ausstiegen, sahen sie, wie Kohlenfeuer gelegt waren und Fische und Brot bereits aufgelegt waren. Weißt du, der Herr braucht nicht die ganzen Fische, der hat die Fische so, verstehst du? Gezaubert und die lagen schon da geröstet. Viele Jünger, es ist der Herr. Der Herr bedeckt den Tisch im Angesicht unserer Probleme. Hier erlebe ich das buchstäblich, hier sehe ich, wie das passierte. Im Angesicht, die Fische sind geröstet, da kannst du die anderen verkaufen nachher und davon leben. Der Herr kannte dir ihre Bedürfnisse und hatte bereits wunderbar vorgesorgt. Johannes 21, Vers 12 und 13, wenn ich so das jetzt noch ganz schnell raushole. Jesus spricht zu ihm: Kommt und frühstückt. Halleluja, kommt und frühstückt. Jesus ist so natürlich. Der ist nicht so fromm, der den ganzen Tag nur betet und singt. Der hat morgens gebetet, in aller Herrgottsfrüh. Hat mit dem Vater geredet und tagsüber hat er gearbeitet. Und er hat nicht dem Herrgott die Zeit gestohlen. Ja. Tagsüber war der Teufel ausgetrieben, Kranke geheilt und sonst noch was gepredigt, gelehrt, die Menschen gesegnet, kommt und frühstückt. Und dann Vers 13, Sie wussten nicht, dass es der Herr war. Du siehst, Gott offenbart sich, Jesus offenbart sich unwissentlich für uns, unkenntlich für uns. Ja, wir sind erstaunt. Das ist aber sonderbar, merkwürdig. Da stimmt was nicht. Ja, so offenbart sich Jesus. Du verstehst nicht seine Wege, denn seine Wege sind nicht deine Wege und seine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Ja. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen. Hier, kommt, esst, Kinder. Frühstück mal. Und plötzlich merken sie, das ist der Herr Jesus. Aber sieh, Tiberias, der Herr Jesus ist sehr nett und freundlich. Der begegnet uns da, wo wir sind, bei unserer Arbeit, in unserem Geschäft, was auch immer ist. In deinem Geschäft will der Herr begegnen. Der Heilige Geist verklärt Jesus auch heute noch, dass du dich wunderst und sagst, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ja, wir müssen erfahren, er ist der Herr, er hat alles unter Kontrolle. Du musst nicht verzweifeln heute, egal was deine Situation ist. Vielleicht läuft bei dir nichts mehr. Lass Jesus arbeiten. Vertraue ihm und sag, Herr, ich bin doch dein Kind. Ich bin von dir abhängig. Oder ich bin von diesen und jenen Dingen abhängig. Ich brauche das alles. Bitte hilf mir. In der Bibel heißt es, rufe mich an und ich will dich erretten. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Und ich sage dir ein Geheimnis, was ich von Gott entdeckt habe und was Gott mir offenbart hat. Gott will gebeten werden. So viele Leute sagen, ja, der Herr weiß alles. Ja, freilich, er weiß alles. Er weiß, dass ich sterben werde und wann ich sterben werde. Er hat sogar meinen Todestag in seinen Terminkalender eingetragen. Aber das, ja, Herr, zeig mir, dass ich mein Leben auskaufe, dass ich das Optimale in meinem Leben mache. Und durch Jesus erfahren wir, wer unser Vater ist. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft, aber er will trotzdem gebeten werden. Unser tägliches Brot gib uns täglich. Ja, tägliches Brot. Wir müssen jeden Tag bitten. Jeden Tag müssen die Israeliten rausgehen da vor das Zelt und ihre Brötchen sammeln, ihre Manna sammeln. Jeden Tag. Da gab es natürlich ein paar Schlaue. Und bei uns gibt es auch ein paar Schlaue. Ja, wir sammeln das für die ganze Woche. Das reicht. Nein, das reicht nicht. Da kriegst du Würmer und Käfer und was weiß ich was, so alles sonst. Ja, jeden Tag, jeder Tag hat seine eigene Plage. Euer Herr weiß, was ihr bedürft. Malachi Kapitel 2, Vers 10. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Gott und er ist unser Vater. Und er weiß, was ihr alles bedürft. Seit Jesus sind wir nicht mehr vaterlos und mutterlos oder heimatlos oder wie auch immer. Vergiss das alles. Heimatlos, vaterlos, mutterlos, elternlos. Nein, Gott ist unser Vater. Und es ist gut, dass du deine Eltern, dein Vater, deine Mutter losgeworden bist. Dass du deine Heimat losgeworden bist. Deine Heimat ist dort in der Höhe. Halleluja. Und lass uns aufblicken auf diese Heimat. Dort haben wir einen liebenvollen Vater. Durch Jesus begab sich Gott auf unserer Ebene. Er wurde so wie wir. Als Mensch, an Gebärden als Mensch erfunden. Der hat auch 5 Finger an jeder Hand gehabt. Wir denken, Jesus wäre da übernatürlich gewesen. Nein, der war so natürlich, dass der Judas ihm sogar einen Kuss geben musste und sagen, den ich küsse, das ist er, den packt er, packt ihn. Ja, so natürlich war Jesus. Und dann gibt er einen Kuss und dann sagt Jesus, ich bin es, wen sucht ihr denn? Und als er sagt, ich bin es, fallen die alle wie tot zu Boden. Ich bin es. So, er hat aber seine Autorität und seine Macht nicht missbraucht. Jesus ist ganz natürlich und deshalb wird er auch seine Macht auch uns gegenüber nicht missbrauchen und zeigen, ach guck mal an. Ja, er lässt uns mitarbeiten, lässt uns teilhaben an seinen Werken und wir sind Mitarbeiter Gottes, ihr Lieben. Lass uns es vernünftig begreifen. Wir sind Gottes Mitarbeiter, auch in der Schöpfung, auch in der Bewahrung der Schöpfung, egal was es auch immer ist. Wir sind Gottes Mitarbeiter, wenn Wunder geschehen sollen. Ich muss mitarbeiten, ich muss mein Bestes geben und mich beteiligen. Und Jesus kam. Und ja, wir können sehen, wir können es erleben, wenn wir das tun, was Gott uns sagt, was Jesus uns sagt, was uns der Heilige Geist, was die innere Stimme uns sagt, nicht nur mein Bauch, die innere Stimme, mein Geist sagt, das sollen wir tun. In Kolosser Kapitel 2, Vers 9 heißt es, denn in Christus lebt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Oder die andere Übersetzung sagt, in menschlicher Gestalt, in Christus. Wo 32 versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Komm in die Gemeinde, bet mit irgendjemand, red mit jemand über Gott, red mit jemand über den Himmel und du wirst plötzlich merken, Jesus ist da. Gott hat uns nicht als Einsiedler geschaffen. Gott hat uns in wenigstens zu zweit geschaffen. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. In der Person Jesu kam Gott auf diese Welt. Jesus machte Gott unsichtbar. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, wer seinen Bruder, seine Schwester sieht und wer seinen Bruder, seine Schwester nicht sehen will, der wird auch Gott nicht sehen. Der kann beten bis zur Vergasung. Entschuldigung. Der kann machen, was er will. Wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester nicht liebst, den du siehst? Ich mag die nicht. Die stinken. Sie ekeln mich. Ich mag die und die nicht. Nein, du sollst auch die Leute anfangen zu lieben, die du gar nicht magst. Den Türken, den Amerikaner, den Russen, den Chinesen. Ja, wo sie auch alle herkommen. Den Zwerg und den Riesen. Ja, fang an zu lieben. Den Juden, den Eskimo. Fang an zu lieben. Den Deutschen. Der deutsche Mensch ist sehr ungeliebt. Ja, die meisten Leute mögen, die Ausländer mögen den Deutschen gar nicht. Fang an, die Deutschen zu lieben. Wenn du im Ausland bist, ein Schweizer. Als wir in der Schweiz waren, haben die Schweizer uns gesagt und mir gesagt, als wir dort missionierten und wir zur Versammlung eingeladen haben, dann sagte eine Schweizerin, wir mögen euer Geld, also von den Deutschen, aber wir mögen euch nicht. Verstehst du, wir mögen euer Geld. So viele mögen unser Geld, aber sie mögen uns nicht. Und das ist weltweit verbreitet. Wir mögen euch nicht. Nur euer Geld. Und der deutsche Michel soll zahlen. So. Wir sollen anfangen zu lieben. Auch die Leute, die unsympathisch sind. Ja. Und dieser Jesus wird uns in der Bibel beschrieben, wer sich offenbart. Das Neue Testament zeichnet uns ein Bild von Jesus, so ein Porträt, so konterfrei, so sein Antlitz. Und wenn ich lese, ja, er zog umher und hat wohlgetan. Ja, wie erleben die Menschen Jesus? Er nimmt die Sünde an. Nicht nur die Heiligen. Und er sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, nur die Kranken. Er nimmt die Kranken an. Und er entlarvt die Heuchler. Und da gibt es so viele Heuchler in den Christen. Ich spreche jetzt nicht mehr von den Juden. Ich spreche jetzt von den Christen. Da gibt es so viele Heuchler, die spielen Religion. Aber sie sind verfeindet, sie hassen einander. Bei denen fehlt die erste Liebe. Es ist nicht die Liebe zu Gott, sondern die Liebe untereinander. Wie willst du in den Himmel kommen? Verstehst du, wenn du den Bruder, die Schwester nicht lieben kannst, die Gott vor deine Nase gesetzt hat? Ja, wie willst du in den Himmel kommen? Du wirst neben diesem komischen Kauz sitzen müssen in der Ewigkeit. Denn deshalb sind wir zusammen hier, damit wir wieder ja uns einander annehmen. Ich denke nur an meinen Vater. Wenn wir Ferkel, ich weiß noch wie heute, wir haben 3 Ferkel gekauft von Memel auf dem Markt und die bringen die Ferkel nach Hause und was passiert? Die Ferkel werden dann in den Stall reingelassen, die neuen Ferkel, da beißen sie und kneifen die anderen Ferkel, diese 3 neue Ferkel und das war Katastrophe. Ja, einer hat sogar geblutet, das sehe ich heute noch, verstehst du, diese Ferkel wurde so überfallen. Weißt du, was der Vater gemacht hat? Er ging schnell in die Werkstatt, hat Petroleum geholt und Lappen geholt und alle Ferkel miteinander eingerieben. Plötzlich haben sie alle nach Petroleum gerochen. Und es war Friede im Saustall. Und Geschwister, wir haben den Heiligen Geist. Und es sollte auch im Saustall Gemeinde Ruhe und Frieden einkehren. Wir haben denselben Geist, wir haben denselben Jesus, wir haben dieselbe Kraft, wir haben dasselbe Wort, wir haben dasselbe Evangelium. Du, der stinkt genauso wie ich. Nach Petroleum, nach Spirit. Ja. Der riecht genauso. Ja. Und der ist auch errettet worden durch das Blut Jesu Christi, nicht anders wie du und ich. Nehmt euch einander an, wie Christus uns angenommen hat. Wir erleben die Offenbarung Gottes. Oft Gott ist da, aber wir laufen schnell weg von der Offenbarung. Wir wollen nicht. Das schmeckt mir nicht, das passt mir nicht. Jesus kam, um uns das ewige Leben zu schenken. Er war ganz Mensch, er war ganz Gott. Und er hat nichts gemacht, was der Satan wollte. Er hat dem Satan schnurstracks widersprochen, seine Pläne radikal durchkreuzt, hat genau das Gegenteil getan, was der Satan wollte. Wie erkenne ich Jesus? Reagiere ich auf den Teufel? Der Teufel, ja, der möchte dich von Gott wegbringen. Bleibe entschieden. Und das, was wir in der Bibel lesen, Liebe. Liebe ist das größte Gebot. Wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst? Und Gott hat uns zwei Gebote gegeben. Jesus Christus hat nicht, die 10 Gebote sind abgehakt. Jesus hat uns nur 2 Gebote gegeben. Gott sei Dank. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Amen. Nein. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Halleluja. Verstehst? Wie dich selbst. Was du nicht willst, dass man dir antut. Was du nicht erleben möchtest, dass du auch keinem anderen und für keinem anderen zu. Behandle auch den, so wie du behandelt werden möchtest, auf Samthandschuhe getragen zu werden. Geliebt, gestreichelt, geküsst. Verstehst du? Dann fang an, das zu tun. Und Jesus hat die Pläne Satans durchkreuzt. Er war ein Außerirdischer. Das war Jesus. Der passte nicht in die damalige Gesellschaft. Die Juden haben gedankt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht als Heide geboren bin, dass ich nicht als Frau zur Welt gekommen bin. Gott, ich danke dir. Ja, hör auf mit diesem Danken. Nimm deinen Stand an. Du bist als Frau geboren, als Heide geboren. Ja, und lebt. Und du bist das, was Gott aus dir gemacht hat. Du hast es nicht rausgesucht. Du hast nicht rausgesucht, in welchem Volk, in welcher Rasse, in welcher Hemisphäre du geboren werden solltest. Nimm dich an und sag Gott Danke. Du wärst vielleicht auch lieber bei den Rockefellers zur Welt gekommen. Ja, dass du alles ausgesorgt hast, musst nur in die Hände klatschen, es passiert. Ja, aber du bist hier in Deutschland geboren, im Armenhaus, in Sozialfamilie. Deine Familie war ein Sozialfall. Jesus ist gekommen, um uns die göttliche Fülle zu schenken. Bekehr dich, werde wiedergeboren, werde ein Königskind und fang an, wie ein König zu leben. Der Teufel war so raffiniert. Solange Jesus lebte, angefangen nach seiner Taufe bis zu seinem Kreuz, hat der Teufel immer gefragt, bist du Gottes Sohn? Bist du Gottes Sohn? Bist du Gottes Sohn? Dann spring vom Turm, dann mach die Steine zu Brot, dann fall nieder und bet mich an. Bist du Gottes Sohn? Fragt der hohe Priester. Bist du Gottes Sohn? Die Teufel haben nicht gewusst, wer Jesus ist. Obwohl sie so schlau waren. Manchmal in 2, 3 Fällen haben die Dämonen schon gemerkt, das stimmt mit dem was nicht. Aber Jesus war so stinknormal. Entschuldigung. Bist du Gottes Sohn? Da schreien doch in Gardera, da schreien Dämonen, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die Dämonen haben gemerkt, aber die Menschen haben nicht kapiert. Weil Jesus so normal war. Ich will hier ganz was Besonderes sagen. Wie erlebt man Jesus, wie erlebt man Gott? Auf ganz normaler Ebene. Von Mensch zu Mensch. Von Du zu Du. Ja, ganz einfach. Die Besessenen in Gadara, Matthäus 8, Vers 29, und sie schrien, was haben wir mit dir zu schaffen, du Sohn Gottes? Bist du gekommen vor der Zeit, uns zu plagen und zu quälen? Was haben wir mit dir zu schaffen? Erst auf Golgatha offenbarte Jesus seine Gottheit. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und war weg. Dass der römische Soldat sogar gläubig wurde. Und plötzlich verdunkelt sich die Sonne. Plötzlich bebt die Erde. Plötzlich zerreißt der Vorhang im Tempel. Ja. Die haben erst auf Golgatha, hat er sich offenbart als Sohn Gottes. Und Gott offenbart sich erst, wenn du ins Grab gehst. Ja, sei nicht erschrocken. Bis jetzt wartest du nur auf die Offenbarung Gottes. Bis jetzt glaubst du nur. Bis jetzt vermutest du. Bis jetzt fragst du, bist du Gottes Sohn? Bin ich ein Kind Gottes? Und erst wenn du über die Todesschwelle gehst, weißt du ganz genau, ich bin erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Jetzt weißt du es plötzlich. Der Vorhang ist zerrissen. Von oben bis unten. Halleluja. Die Trennung ist aufgehoben. Jetzt kann ich immer noch getrennt werden von Gott. Aber Gott lässt dich nicht laufen. Glaub mir das. Gott ist so treu. Ich glaube, wenn du dich einmal für Jesus dich irgendwo entschieden hast, Auch selbst wenn du nur einen kleinen Finger gestreckt hast. Manche Leute, ja, die haben sich vielleicht mal irgendwie mal die Bibel gelesen, mal gebetet und zu Gott gerufen. Und Gott hat dieses Rufen gehört. Und er nimmt Notiz. Und die Ewigkeit, ja, die hört. Und es ist Freude im Himmel unter den Engeln Gottes über jeden Sünder, der Buße tut. Auch wenn es nur ein paar Zentimeter ist. Oder ein paar Grad. Matthäus 27, Vers 50. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke. Von oben bis unten. Merkwürdig. Durch den Tod Jesu haben wir Zugang zu Gott. Wie offenbart sich Gott? Wie offenbart sich Jesus? Ich kann mit Gott reden. Ich muss keine Angst vor Gott haben. So viele religiöse Menschen haben Angst. Ja, wie bete ich richtig zum allmächtigen Gott? Und dann fallen sie auf ihr Angesicht. Ja, ich kann meine Hände in die Hosentasche stecken und kann sagen, lieber Heiland, ich mag dich. Ich habe Spaß mit dir. Und ich verstehe, Gott ist ein spaßiger Vogel. In einer Liebe, er ist mein Vater. Wie viel Scherze, wie viel Spaß habe ich mit meinem Vater gemacht? Und der hat immer wieder, ja, auch sich Spaß mit mir geleistet. Und das ist Gott, meine Lieben. Er liebt uns, und zwar von Herzen. Nicht nur mit Verstand, mit der Logik, mit der Theologie, mit der Philosophie. Nein, Gott liebt uns praktisch. Wir brauchen seit dem Tod Jesu kein weiteres Opfer mehr. Wir brauchen keine Priester mehr. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Wir brauchen keinen Juden mehr und kein Judentum mehr. Wir haben einen offenen Himmel. Halleluja. Seit Jesus, der Vorhang ist zerrissen. Gott hat selbst den Tempel zerstört. 40 Jahre nach der Kreuzigung wurde dieser Tempel plattgewalzt. Von Feldherr Titus zerstört. Jesu Blutvergießen reicht aus für deine und meine Erlösung für unsere Sünden. Wie erlebe ich Gott? Ja, bin ich erlöst oder nicht? Weißt du, der Teufel kommt zu dir genauso wie zu Jesus. Bist du Kind Gottes? Bist du Kind Gottes? Ja, ich bin getauft. Vergiss es. Manche wissen nicht mal, dass sie getauft worden sind. Bist du Kind Gottes? Ja, ich bin in der Gemeinde. Bist du Kind Gottes? Ich singe im Chor. Bist du Kind Gottes? Ich war in der Versammlung, ich habe die Predigung von Pastor Matudis gehört. Was? Der Teufel versucht rauszuquetschen, bist du wirklich Kind Gottes? Du sollst so weit kommen wie der alte Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, basta. Da brauchst du kein Amen sagen. Basta. Ja. So sei es. Ich weiß. Weißt, alle Menschen sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod Jesu Christi. Alle Menschen, die hier auf dieser Erde je gelebt haben, vom Onkel Adam bis zum letzten Straßenfeger hier irgendwo. Gott ist aus dem Tempel ausgezogen. Ja, das war für die Juden ein Schock. Und Gott ist eingezogen ins Universum. Und hier ist er. Wer an Jesus Christus glaubt, wird errettet werden. Und seitdem wohnt Gott, laut Apostelgeschichte 17, Vers 24, nicht mehr im Tempel, nicht mehr in Kirchen, nicht mehr in Gemeindeseele, nicht mal im Hauszimmer irgendwo im Zimmer wohnt. Die Bayern haben was Schönes, die haben, wenn du nach Bayern mal fährst, ich lade dich mal ein, fahr mal nach Bayern, die Bayern haben ein Kreuz und einen Herrgottswinkel haben die. Einen Herrgottswinkel. Ja, irgendwo. Gott wohnt auch nicht in einem Herrgottswinkel. Er wohnt in unserem Herzen. Halleluja. Dort ist der Herrgottswinkel. In meinem Herzen. Ja, preis dem Herrn. Nicht mit dem Tempel. Jesus ist jetzt der Weg zum Vater. Und wenn du Jesus siehst, siehst du den Vorhang zerrissen. Siehst du das Allerheiligste. Wir haben ja gesungen davon, darüber. Da siehst du das Allerheiligste. Früher sind die Menschen tot umgefallen. Wenn der Priester, der durfte nur einmal im Jahr in das Allerheiligste. Und da ist einer von diesen Söhnen Aarons, der hat fremdes Feuer geopfert, der ist tot umgefallen, man musste warten bis zum nächsten Jahr, bis man ihn wieder rausholt. Ja, der ist schon halb verwest gewesen. Und das ist die Geschichte. Und jetzt, wenn der hohe Priester jetzt in das Allerheiligste ging, der wurde hinten an mit einer Leine angeschnallt, dann, wenn er unwürdig opfert, und es ist oft passiert, dass jemand unwürdig geopfert hat. Ich denke nur an den, oh, wie hieß das, der Vater von Johannes den Täufer. Nicht Zachäus. Zacharias, der hat auch, während er mit der Pfanne da hin und her geschwenkt hat, plötzlich ist der Engel des Herrn im Allerheiligsten und sagt, er war hoher Priester. Zacharias, deine Frau Elisabeth wird einen Sohn kriegen und du sollst ihn Johannes nennen. Und er sagt, bei uns gibt es keinen Johannes in unserer Familie. Also doch. Und weil er das nicht wollte, ist er stumm geworden. Der hat auch unwürdig geopfert mit seiner Pfanne da im Allerheiligsten. Aber jetzt, wer jetzt Jesus sieht, der sieht durch bis zum Thron Gottes und fällt nicht tot um. Der fällt nicht mehr tot um. Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Da heißt es, weil wir, liebe Brüder, Schwestern, durch das Blut Jesu Christi die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat. Wir sind jetzt auf einem neuen Weg, lebendigen Weg, und der Vorhang ist weg durch das Opfer Jesu Christi. Wir sehen den Himmel offen, weil Jesus gekämpft und geblutet hat darum. Der Himmel ist offen, so singen wir in einem Lied. Du kannst ganz getrost und ganz gelassen sein. Im alten Bund, oh, da konnte nur der Priester einmal, nur der wusste, was dort im Kasten ist, in der Bundeslade, wenn es noch eine gab. Seit Salomo gab es die Bundeslade nicht mehr im Tempel. Nur nebenbei ist irgendwo in Äthiopien gewesen und ist wahrscheinlich dort irgendwo verschollen. Ja, der alte Tempel wurde zerstört, nur nebenbei. Aber da sieht die Bundeslade, mein Heiland, mein Vater, aber Daddy, Papa. Jetzt ist Jesus hier durchgegangen und es reicht für alle Ewigkeiten, für jedermann. Wir haben jetzt die Freiheit. Ich kann zu Gott beten, überall wo ich will. Da muss ich nicht warten, bis da sich der Himmel öffnet, bis die Sonne wieder scheint oder bis wir Funkkontakt haben. Selbst wenn ich im Funkloch bin, ich kann zu Gott reden, mit Gott beten. Halleluja. Der Vorhang ist zerrissen. Seitdem wurde kein Gottesdienst mehr im Tempel in dieser Form gehalten und gemacht. Flavius berichtet in seinen Berichten. Und er war ein Hohenpriestersohn. Er kannte die ganze Geschichte, was er da niedergeschrieben hat. Seitdem hat man nur ein bisschen Religion gespielt. Und bis heute. Und die Priester waren ratlos. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Die sind nachher ausgezogen da in Galiläa, in den Bergen irgendwo. Seitdem brachte man auch keine Opfer mehr. Der Tempel war entweiht, der Vorhang war zerrissen. Der hohe Priester hat sein Kleid zerrissen, als er Jesus kreuzigte. Auch das ist eine Sprache für sich selbst. Jesus hat durch seinen Tod die Barriere zwischen Gott und Mensch für immer, für alle Zeit entfernt. Ist das nicht toll? Ich bin begeistert. Danke Jesus, dass du mir diesen Kontakt hergestellt hast. Von ganz Anfang, als die Computer kam, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon Computer habe, bestimmt 20 Jahre, seit dem Computer gibt. Und weißt du, da kannst du machen. Und plötzlich, da hieß es immer, jetzt bin ich drin in diesem Netz, jetzt bin ich drin im Internet, jetzt bin ich drin. Ja, und wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist plötzlich im Reich Gottes drin, bist im Himmel drin. Wie offenbart sich Jesus? Da hast du keine Hemmungen mehr, zum Vater zu gehen. Und Gott setzt seine Arbeit an dir und mir fort. Und Gott ist großzügig, das erlebe ich immer wieder durch Jesus. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Egal wo er sich befindet, in welcher Situation. Gott hat durch Jesus was Großes getan. Spürst du das? Bist du Kind Gottes? Bist du ein Christ? Ja, mir ist egal. Lass dich nicht ausquetschen. Der Teufel versucht, dir Würmer aus der Nase zu ziehen. Bist du Kind Gottes? Ich muss niemand Rechenschaft ablegen, ob ich das bin oder nicht. Ich bin's und ich weiß, wer ich bin. Napoleon, der gefällt mir, der Kerl. Napoleon, da gehen seine Leute vorbei oder so weiter und die hören wie draußen die Leute auf der Straße vor einem Engländer. Was die Engländer sagen, Majestät. Die Engländer sagen, sie sind kein richtiger Kaiser, kein richtiger König. Dann sagt er so, wie er da stand, und sagt, die Engländer können sagen, was sie wollen, sie können nicht verhindern, dass ich das bin, was ich bin, Kaiser von Frankreich. Bist du Kind Gottes? Bist du Kind Gottes? Gott liebt uns, nicht weil wir so gut sind, so brav sind, so lieb sind, weil wir seine Gebote halten. Nein, er liebt uns, weil er Jesus in uns ist, ihr Lieben. Wegen Jesus liebt er uns. Gott gab uns alles, was wir brauchen in Jesus Christus. Er hat uns reich gemacht und unser Leben ist gesegnet in Jesus Christus. Gott hat seinen Sohn geopfert. Und wie sollte er mit ihm uns alles nicht schenken? Alles, was der Himmel hat. Wenn er schon seinen Sohn gibt, dann gibt er uns alles. Es gab irgendwo in den USA eine Auktion, da ist ein großer Bildersammler gestorben. Und dann wurde diese Bilder, seine ganze Galerie, was er hatte, wurde versteigert. Gab es eine große Auktion. Viel Volks kam zusammen. Und dann nahm er das Bild, das bei ihm im Büro hing. Das war nur ein Bild von seinem Sohn, von dem Knaben. Ja, er hat seinen Sohn über alles geliebt. Und als das die erste Versteigerung, und so fing die ganze Versteigerung an, wer will das Bild hier haben auf dieser Sammlung, das Bild seines Sohnes? Kein Mensch. Da geht der Gärtner vorbei, noch in seinem grünen Schürze, geht vorbei, zum ersten, zum zweiten und sagt, ich für 10 Euro oder Dollar hatte das Bild ersteigert. Und dann sagt der Auktionär, und damit ist die ganze Auktion beendet. Denn im Testament steht, wer das Bild des Sohnes kauft, dem gehört die ganze Galerie. Die ganze Sammlung. Und genau das ist es, was Gott uns heute gibt in Jesus Christus. Wer Jesus hat, der hat alles, was Gott hat. Was Gott zu bieten hat. Der hat nicht mehr zu bieten, als das, was Jesus hat, was Jesus war. Jesus hat den Vater repräsentiert. Und er starb für die ganze Menschheit. Und da ist alles drin. Und Jesus sagt, lernet von mir. Was kannst du von Jesus noch lernen? Ganz schnell. Ich will fertig werden heute. Heute ist ein warmer Tag. Wir wollen auch raus vielleicht oder sonst. Das eine und das andere. Jesus offenbarte die Herrlichkeit des Vaters. Wer den Sohn hat, der hat alles. Die ganze Galerie. Ja, er verwandelt Wasser in Wein. Er ist ein Wunderwirker von Anfang an. Die Herrlichkeit des Vaters. Er kann alles. Trau ihm was zu. Die meisten glauben, ja, ich muss die Gebote halten. Nein, halt dich an Jesus. Und dann erfüllst du alle Gebote. Glaub, sei fest überzeugt, mein Jesus kennt mich, ich kenne ihn. Oh, wir sind zusammen. Deshalb predige ich von Jesus. Ich bin von Jesus so begeistert, meine Lieben, so begeistert. Jesu Herrlichkeit ist eine göttliche Herrlichkeit. Ja, der hat ganz anderes Format, ganz andere Größe, als was wir überhaupt wissen. Ja, da machen die CDU, CSU, alles was, die machen nur, die vermarkten Jesus, die haben gar keine Ahnung, wer Jesus ist. Ja. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Praise Gott. So, das sind so gesungen. Jesus offenbart uns den Vater. Er offenbart sich als Nothelfer, als Heiler in den Evangelien, als Retter und Erlöser, als Sohn Gottes voller Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Menschen sind sehr unbarmherzig, hartherzig, stur. Ja. Den Klugen und Unmündigen hat es offenbart. Den Unmündigen hat es offenbart, aber den Klugen hat er es vorenthalten. Wenn du unmündig bist und sagst, ja, ich verstehe das alles nicht. Verstehe nicht, ich habe die ganze Zeit dies und das gemacht. Matthäus 11, Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Aber den Unmündigen hast du es offenbart. Ja, den Einfachen, den Schlichten, den Bauern, den Fischern, den Handwerkern, den Unmündigen. Ja, hast du es denen offenbart? Den Kindern, den Frauen, denen hast du es offenbart. Ja, Matthäus 11, Vers 27. Und alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem der Sohn will, offenbaren. Wenn der Herr Jesus dich heute anguckt, kann es dir offenbaren. Im Talmud, das ist im Judenbuch, im jüdischen Katechismus, da ist eine Geschichte, eigentlich dürfte die dort gar nicht drinstehen. Da heißt es, der Abraham trug ein Amulett. Wenn er mit Leuten sprach, also ist eine Legende, trug ein Amulett. Und wenn er mit Leuten sprach und sah, dieser Mensch ist würdig, dass er gesehen wird, hat das Amulett rausgenommen, so Diamant und es glänzte, und hat ihn angestrahlt und er wurde gesegnet. Aberglaube natürlich, aber trotzdem. Weißt du, wenn Jesus dich sieht, dass du glaubst, dass du willst, kannst natürlich nicht, aber du willst unbedingt, du möchtest das Reich Gottes erreichen, dann nimmt er auch sein Amulett, das Kreuz, und sagt, schau, hier bist du erlöst. Aus Gnaden, nicht aus guten Werken, aus Gnaden. Nochmals Jeremia Kapitel 8, Vers 9, ganz schnell. Die Weisen müssen zuschanden werden und sich erschrecken und in die Gefangenschaft gehen. Denn was können die Weisen lehren, wenn sie das Herrn Wort verwerfen? Wenn die Weisen Wort Gottes nicht verstehen, was wollen sie verzapfen? Was wollen sie erzählen? Hat nicht Gott die Weisheit der Weisen zur Torheit gemacht? 1. Korinther 1, Vers 20. Wie offenbart sich Gott? Werde demütig, wie das Zöllner dort im Tempel, Gott sei mir Sünde gnädig. Herr, erbarm dich meiner, bete nicht groß. Oh Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Sei nicht so fromm, hör doch auf mit deiner Frömmigkeit. Sag, Gott sei mir Sünde gnädig. Herr, erbarm dich meiner Familie, erbarm dich meines Hauses, erbarm dich meiner Kinder, erbarm dich meiner Seele. Jesus ist das Beste, was Gott uns geben kann. Die Offenbarung Gottes geschieht immer im Zusammenhang mit Jesus. Wer Jesus nicht will, der kriegt keine Offenbarung, der kriegt keinen Segen. Gott offenbart sich nur dort, wo Jesus rein darf, wo Jesus sein kann, wo Jesus Einfluss hat. In diesem Haus ist Heil widerfahren, Zachäus. Ja, Gott offenbart sich da, wo man sich mit Jesus abgibt, und zwar ehrlich und aufrichtig, nicht um jemand anders zu belehren. Karl, hast du es gehört, das ist für dich? Marie, hast du es gehört, das ist für dich? Nein, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben, ohne dich kann ich gar nichts tun. Ja, und plötzlich entsteht ein Programm in meinem Leben, plötzlich läuft eine Uhr, plötzlich läuft eine Maschine, plötzlich bewegt sich etwas. Gottes Offenbarung im Sohn, das ist das Größte, was überhaupt in dieser Welt passieren kann. Offenbar dich mir, Herr Jesus Christus. Oh Vater, ich danke dir, dass du dich uns offenbarst, dass du uns durch Jesus Christus begegnest, tagtäglich. Oh Jesus, du bist an jeder Straßenecke, auch hier in Berlin, wir sehen es bloß nicht, wir wollen es oft gar nicht wahrhaben, aber du bist in Wirklichkeit hier, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln, über dich sprechen, zu dir beten, dich loben und preisen, da bist du gegenwärtig. Und Herr Jesus, mach uns voll Heiligen Geistes, dass wir einfach nur voll von dir sind. Wer den Sohn Gottes hat, wer das Bild des Sohnes hat, der hat die ganze Galerie. Halleluja, Halleluja. Der ist gesegnet auf der ganzen Linie. Bei dem stimmt alles. Anbetung sei dir Heiland. Segne auch jetzt meine Geschwister, wo sie auch immer sind. Alle, die dein Wort hören, offenbar Vater, offenbar Heiliger Geist, Jesus den Menschen. Auch irgendwo im Internet oder wo sie einfach unsere Predigten hören, Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie begreifen, du bist der lebendige Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Halleluja, Halleluja. Amen.